Nun zur Predigt. Also, wie ihr ja wisst, setzen wir gerade irgendwie so unsere Gleichnisreihe fort. Und wir haben schon einige Gleichnisse gehört. Und heute hören wir ein Gleichnis, was wahrscheinlich das längste Gleichnis ist, was in der Bibel steht. Ich lese es einfach mal vor. Und bestimmt dann einige sagen: Ach ja, stimmt, das kenne ich. Das steht im Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Jesus fuhr fort: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngste sagte zu ihm: Vater, gib mir das Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete mit ihm. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Also ich denke, ist ein ganz bekanntes Gleichnis. Das ist so das, was ich, wenn ich irgendwie an meine Kindheit zurückdenke, an was ich mich so am meisten erinnern kann und was ich wahrscheinlich auch am ehesten irgendwie so erzählen kann, wenn mich jemand fragen würde. Und ich hoffe da irgendwie, dass euch die Predigt jetzt nicht langweilt und ihr irgendwie sagt: Mensch, das ist doch nun irgendwie kalter Kaffee und das kenne ich schon. Das Interessante war für mich, wo ich die Predigt ausgearbeitet habe, ich mache das meistens so, und vor allem bei Gleichnissen ist es manchmal ganz gut, lese ich mir so Predigten durch, die man im Internet findet. Einfach mal zu gucken, was denken Menschen, wenn sie diesen Text lesen. Und das Faszinierende ist, trotz dass der Text irgendwie relativ einfach geschrieben ist, also wenn man es so lesen, jeder denkt es zu verstehen, gibt es doch recht verschiedene Interpretationen zu diesem Gleichnis, was ja eigentlich komisch ist. Das heißt, vielleicht ist es doch interessant, darüber nachzudenken, was richtig ist oder wie wir es vielleicht wirklich verstehen sollten. Die Einleitung von unserer, ich habe ja schon gemerkt, beim letzten, wo ich von Gleichnissen erzählt habe, man muss so ein bisschen gucken, wie Jesus das Ganze aufgebaut hat. Also es ist erstmal, wenn ihr euch das überlegt, so ein, setzt euch jetzt mal hin und überlegt euch ein Thema und schreibt dazu ein Gleichnis und dann ist das irgendwie niedernagelfest. Jesus war echt ein Künstler in dem. Ja? Und ich glaube, da saß er nicht irgendwie vorher tagelang und hat es aufgeschrieben, sondern er hat es in seinem Herzen gehabt und hat es erzählt. Für mich ist das wirklich faszinierend, was ihm da einfällt. Also ich würde jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, euch ein gutes Gleichnis zu erzählen, wo dann zum Schluss sogar noch ein Sinn dabei rumkommt. Also wir lesen hier von einem Mann, der zwei Söhne hatte. Oder hat. Und irgendwie besitzt dieser Mann einen Bauernhof oder einen Hof mit Vieh, mit allerlei irgendwas, was Gewinn bringt und was irgendwie die Familie durchbringen kann. Und es muss auch wahrscheinlich ein relativ großer Hof sein, weil es wird beschrieben, dass er Sklaven hat und es wird beschrieben, dass er sogar Tagelöhner hat. In unserem letzten Gleichnis, was ich erzählt habe von diesem Weinberg, da haben wir gelernt, dass man quasi zuerst so Familie, Sklaven hat, die Wein ernten oder hier von mir aus die Tiere hüten und das Haus hüten. Und wenn das immer noch nicht reicht, so in den Stoßzeiten, dann kauft man noch oder geht man auf den Markt, holt Tagelöhner und die helfen dabei, die Arbeit zu tun. Also muss es irgendwie schon ein großer Hof gewesen sein, wenn ich Tagelöhner benötige. Er war aber auch nicht so groß, dass er irgendwie extrem reich war, weil er hat auch auf diesem Hof gelebt, der Besitzer. Hatten wir ja letztes Mal auch. Wenn dann irgendwann der Status reich kommt, dann wohnst du in der Stadt und tust dein Geld auf Pferde setzen oder was weiß ich, was die früher gesetzt haben. Nee, aber er lebt noch auf dem Hofe. Und wir können vielleicht verstehen, dass so ein Sohn damals nicht nur der Stolz eines Vaters war, dass man irgendwie ein Kind hat, sondern so ein Sohn war extrem wichtig und gut und vielleicht sogar noch am besten 20 Söhne zu besitzen, weil es sind Arbeitskräfte, die anpacken können und die kosten nichts. Also eine Tochter ist sicherlich auch toll, aber eine Tochter kannst du schlecht jetzt irgendwie aufs Feld schicken oder irgendwie harte Arbeit machen lassen. Und deswegen waren Söhne echt was wert. Und wenn du dann noch fleißige Söhne hattest, also die wirklich mit anpacken wollten und nicht nur irgendwie sagen, oh Vater, mach deinen Mist alleine irgendwie, ich bin noch nicht so weit, dass ich da helfen will oder ich will fort oder ich was weiß ich, dann ist es wirklich Gold wert. Einen fleißigen Sohn, der mit anpacken will, ich weiß nicht, wer das so kennt von euch, also heutzutage ist es nicht mal ganz so wichtig, dass man wahrscheinlich fleißige Kinder hat, weil man doch irgendwie Geld verdient und davon halt kauft und vielleicht sind dann eher die Töchter die Fleißigen, die dann irgendwie im Haushalt helfen. Damals war das noch harte Arbeit und es war gut, Söhne zu haben. Und nun lesen wir irgendwie gleich am Anfang von unserem Gleichnis, dass der jüngste Sohn zu seinem Vater geht und ihn darum bittet, das Erbe auszuzahlen. Wenn wir jetzt aus unserem heutigen europäischen Gedankengut dort rangehen, dann ist das eine starke Nummer. Also wenn ich jetzt zu meinem Vater gehe und sage, Vater, ich hätte gern mein Erbe. Zähl mal zusammen, was mir irgendwie zusteht und dann gibst du mir das und ich mache das zu Geld oder es ist am besten gleich Geld, überweist es mir gleich auf mein Konto. Ich weiß nicht, wie mein Vater reagieren würde, aber es wäre wahrscheinlich schon krass für ihn irgendwie, weil er lebt ja so noch und will vielleicht auch noch ein paar Jahre leben und ist noch nicht so auf der Uhr, dass er morgen irgendwie vielleicht von uns geht. Aber das ist europäisches Gedankengut, was ich dort gerade irgendwie sage. Früher war das ganze Leben ein wenig anders. Allgemein war das früher schon so, also nicht nur schon so, früher war das so, dass der Erstgeborene, der hatte es besser. Es war ja so, ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen Hof mit Gebäuden, Scheunen, Feldern. Wie will ich diesen Hof irgendwie gerecht vererben? Kann ja schlecht in der Mitte irgendwie einen Zaun stellen und sagen, das ist deins, das ist deins. Das würde einen ganzen Hof gefährden, weil der Hof muss ja irgendwie davon leben, dass er funktioniert. Und so war es gang und gäbe, dass der Erstgeborene quasi alles, was irgendwie fest verankert ist und was man nicht irgendwie verkaufen kann, ohne das zu schädigen, das hat er erstmal bekommen. Da hat einen Nachteil, dass der Erstgeborene hatte, da musste auch die Mutter quasi nur noch ernähren, weil die hat nichts geerbt und nur der Sohn hat geerbt. Wenn die Mutter dann lang gelebt hat, dann hat es immer die Mutter quasi am Bein, aber am Rande. Der zweite oder dritte oder vierte oder fünfte Sohn, egal wie viele es waren, erbt quasi nur einen Teil. Der erbt schon mal keine Häuser, der erbt keine Felder, nichts, was irgendwie fest ist, sondern der erbt von dieser beweglichen Masse und das kann verschieden sein, das kann irgendwie Rinder sein, das können Schweine sein, das kann Geld sein, erbt er ein Drittel. Also unser Jüngster hier in unserem Gleichnis erbt quasi ein Drittel von dem, was man irgendwie verkaufen kann. Und wir lesen ja auch im Gleichnis, dass er dieses Erbe quasi sich auszahlen lässt, wie immer das aussah, ob der Vater dann irgendwie 30 Schafe geholt hat und gesagt hat, hier, das ist jetzt das Drittel, was dir zusteht. Er hat es auf jeden Fall verkauft und hat es zu Geld gemacht, so dass man es transportieren kann. Da ist nicht mit Schafen losgezogen, sondern hat irgendwie Währung gebraucht. Und nun ist es so, dass das keine unübliche Sache war, dass man irgendwie eher zu seinem Vater gegangen ist. Ihr müsst euch in die Lage dieses Jüngsten irgendwie hineinversetzen. Dem hat weder der Hof gehört, da hatte nichts zu sagen, der hatte nur einen Anteil irgendwie auf die Tiere oder was weiß ich. Es war für den wenn das ein Sohn war, der oder ein Mann war, der gesagt hat, Mensch, ich will in meinem Leben irgendwann noch was erreichen und ich will was Neues schaffen, dann hatte der keine andere Chance, wie zu gehen. Weil an dem Hof wäre einfach nur der Bruder, der jüngste Bruder gewesen, der einfach mitarbeiten kann, eine Arbeitskraft. Und sicherlich hätten wir noch einen Teil gehört, aber auch nicht so richtig. Also ist es nicht irgendwie was Schlechtes, was dieser Mensch gemacht hat, dass das seinem Vater geht und wir aus unserem europäischen Denken, wie kann man nur, sondern das haben damals viele gemacht. Die sind zu ihren Eltern gegangen und haben gesagt, ich hätte gern meinen Teil und ich würde gern woanders hingehen und würde gern was Neues versuchen. Und ich glaube nicht, dass da die Motivation hatte, so jetzt brauche ich Kohle irgendwie, ich habe Lust auf Spielhölle und ich habe Lust irgendwie auf Alkoholparty. Sondern da hatte, denke ich, schon irgendwie so Visionen im Kopf, was er in seinem Leben erreichen will. Da wollte nicht einfach nur Kohle haben und cool sein, sondern ich glaube, da hatte er einfach eine Idee und wollte die Idee auch umsetzen. Nun lesen wir aber weiter. Die Story hat ja nicht unbedingt den guten Mittelteil. Jetzt lesen wir, dass er quasi das ganze Erbe in Geld umgetauscht hat, auf gut Deutsch, in ein fremdes Land ging. Und dann steht kurz und knapp, er sein Erbe verprasste. Jetzt sind wir schon eher an dem Punkt, wo wir diesem jungen Kerl was vorzuwerfen haben. Ihr müsst euch vorstellen, da seinem Vater fällt es auch trotzdem nicht leicht, irgendwie einen Teil seiner Herde abzugeben, weil das macht wirtschaftlich nicht unbedingt was her und das bringt dich eher in Schieflage. Und dann muss man auch noch vielleicht von anderen Leuten hören, ey, dein Sohn, der ist in die Stadt gezogen, der ist weggegangen und alles ist weg. Der hat es durchgebracht, der hat gezockt, der hat Geld vielleicht in Frauen investiert, in Partys investiert und nun ist das ganze Geld weg. Alles, was du mal erarbeitet hast, was hast du nur für einen Sohn? Ich glaube, das war für den Vater, wenn er es erfahren hat, ein echter Schlag ins Gesicht. Und das ist wirklich das, was wir unter Sünde, wenn wir schon dieses Wort hier benutzen wollen, dem Gleichnis, bezeichnen können. Jetzt kommt bei dem armen Kerl auch noch Pech dazu, dass er quasi gerade in eine Hungersnot gerät. Also in dem Land, wo er hingeht, ist eine Hungersnot und wir wissen das vielleicht als Europäer nicht, was es bedeutet, Hungersnot zu haben. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt wenig zu essen, das sagt das Wort schon. Und wenn du was zu essen haben möchtest, dann ist es schweineteuer. Also du kannst dir das eigentlich nicht leisten und nur die, die richtig Kohle haben, die können sich irgendwie den Bauch vollschlagen. Und er geht dort zu jemandem hin, zu einem Ortsansässigen und braucht quasi Hilfe und der schickt ihm zu einem Schweinehirten. Jetzt müssen wir uns vorstellen, ein Jude bei einem Schweinehirten, das ist auch nicht gerade irgendwie das Gelbe vom Ei, weil Juden essen ja kein Schwein und dann soll da quasi das Vieh hüten für die, die das essen. Also es ist irgendwie, vielleicht will uns sogar Jesus hier damit sagen, dass er sich auch von Gott ein Stück abwendet, dass er auch sagt, ich verlasse mich jetzt auf andere Pferde und ich muss Schweine hüten. Und wir lesen, dass er so am Ende ist, dass er sich sogar wünscht, irgendwie ein Stück von diesem, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Schweine habt essen sehen, also ist glaube ich nicht irgendwie, dass dort ein Teller steht und sagt, nee, darf ich ein Stück? Nee, das ist glaube ich, das liegt in irgendeinem Trog und es sieht aus wie Essen und es ist wahrscheinlich auch Essen, aber es will keiner essen. Und er wünscht sich, dass er dieses Essen wenigstens bekommen kann. Und da lesen wir, dass ihm das nicht gewährt wird. Das heißt, das klingt schon irgendwie so, vertraut haben sie den in dem Punkt auch nicht. Er hatte schon den beschissensten Job irgendwie und dann sitzen wahrscheinlich sogar noch Leute daneben und beobachten, was er tut, damit er ja nicht irgendwas in seinem Mund steckt von dem Essen. Man kann eigentlich sagen, da hat eine echte Bruchlandung hingelegt. Also da hat er sicherlich eine Menge Kohle von seinem Vater gekriegt, bei einem relativ großen Hof, hatte Vorstellungen, was er mit dem Geld machen kann, hat es an den Baum gefahren, weil er irgendwelche anderen Dinge auf einmal im Kopf hatte und ist jetzt völlig am Ende. Und hat so einen Knast, dass er nicht weiß, was er machen soll. Und nun kommen wir zu dem Punkt irgendwie, den ich so mit Besinnung und Rückkehr überschrieben habe. In dieser Zeit, wo er irgendwie merkt, ich habe nichts mehr zu essen, denkt er drüber nach, Mensch, wenn ich damals zurückdenke an meinen Vater und an die Tageslöhner, also wir haben ja schon mal gehört das letzte Mal, der Tageslöhner ist jetzt nicht irgendwie, der stolz über den Hof schreitet und sagt, mir geht's so gut, sondern da ist noch unterm Sklaven, aber es reicht halt zum Leben. Selbst dem ging es irgendwie besser wie mir jetzt gerade in meiner Situation. Und wenn mein Vater diesen Tagelöhnern irgendwie jeden Tag seinen Lohn zahlt, damit die sich Essen kaufen kann, dann habe ich vielleicht eine Chance, wenn ich zurückgehe, dass er das Gleiche mit mir auch macht. Dass ich wenigstens so viel bekomme irgendwie für die Arbeit, die ich tue, dass ich leben kann, dass ich essen kann. Und da hat sich schon so ein Satz überlegt, Mensch, was mache ich, wenn ich jetzt, also würden wir wahrscheinlich genauso machen, wenn wir zurückgehen, Was sage ich meinem Vater da? Wird mich wahrscheinlich vorwurfsvoll angucken und wird sagen, Mensch, du Pfeife, du bist nicht wert, irgendwie den Fuß hier auf diesen Hof zu setzen. Was sage ich dem in dem Moment irgendwie? Und da war bestimmt nervös und hat sich so überlegt, Mensch, ich muss sofort in die Defensive gehen und muss sagen, ich habe Scheiße gebaut vor dir und vor Gott habe ich Scheiße gebaut. Und ich realisiere das jetzt und ich möchte Tagelöhner werden. Ich will noch nicht mal irgendwie eine Stellung haben. Ich möchte das Geringste an deinem Hof sein, aber ich möchte wenigstens überleben. Interessant ist, wenn wir uns das so angucken, dass vielleicht unsere erste Schlussfolgerung, dass dieser Vater von diesen zwei Söhnen Gott sein könnte, vielleicht gar nicht so richtig hinhaut, weil er geht zu seinem Vater und sagt, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Das heißt, irgendwie, wenn Jesus sagen wollte, das ist Gott, dann hätte er es vielleicht anders formuliert. Ja, und was lesen wir in der Geschichte? Jetzt kommt diese absolut krasse Wendung, die wahrscheinlich auch irgendwie, ja, die, wenn Jesus damals die Geschichte erzählt hat, am meisten Verwunderung hervorgerufen hat. Der Vater rennt ihm entgegen. Muss man sich erstmal überhaupt vorstellen, also der Vater muss wahrscheinlich jeden Morgen irgendwie aufs Dach gegangen sein und muss geguckt haben oder muss irgendwie so irgendwie einen guten Blick halt übers Land gehabt haben, dass da überhaupt das merken konnte, dass da zurückkommt. Da war ja nicht, dass da vorher irgendwie telefonisch sich angekündigt hat, ich komme zurück und lass uns reden, wie wir es heute tun würden. Nee, da kam einfach und der Vater hat es gewusst, gesehen und ist ihm entgegengerannt. Ich bin nicht in der Zeit groß geworden, aber ich habe mir sagen lassen, dass ein Jude nicht rennt. Erstens haben die Röcke an. Und keine Hosen wie mir Männer jetzt und macht man eigentlich nicht rennen. Und er rennt seinem Sohn entgegen, er ist begeistert, dass er zurückkommt. Und der Sohn, wie gesagt, hat sich seinen Satz zurechtgelegt, rennt, geht auf den Vater zu und sagt noch irgendwie, den Satz lässt Jesus irgendwie noch aussprechen, ich habe gesündigt vor dir und vor den Himmeln. Aber er kommt nicht mal zu dem Satz zu sagen, ich möchte gern Tagelöhner werden. Also das hat irgendwie Jesus nicht gewollt, dass der Vater irgendwie vor dieser Entscheidung steht. Und der Vater nimmt ihn sofort in den Arm, ruft seine Diener, seine Sklaven her und sagt, holt das Gewand. Es gab früher immer so ein Gewand, was irgendwo im Schrank hing, wenn einer von der Reise kam, schlecht aussah und Gast war, dann hat er so einen Umhang gekriegt, damit er wieder gut aussah. Holt das beste Gewand, hängt es ihm um und schlachtet sogar noch das Mastkalb. Mastkalb, könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Das ist eine Kuh, auf gut Deutsch, die richtig gemästet wird, damit sie richtig dick wird. Und das dauert seine Zeit, die ist nicht irgendwie nur ein halbes Jahr alt und dann wird sie geschlachtet, sondern das war eine Wertanlage. Schlachtet dieses Mastkalb und lasst uns ein Fest feiern, lasst uns tanzen, lasst uns singen. Mein Sohn ist zurückgekehrt und der Mann ist echt glücklich. Interessant ist noch, dass wir lesen irgendwie, dass er den Ring, also steckt ihn einen Ring an den Finger. Früher war das ja so, dass die Menschen meistens nicht schreiben konnten. Und irgendwie musstest du ja Geschäfte tätigen können und da gab es sogenannte Siegelringe. Und mit den Siegelringen hast du quasi unterschrieben. Und es kann eigentlich nur um diesen Ring dort gehen. Er hat ihn also wieder in diese Familie aufgenommen. Er hat nicht nur einfach irgendwie gesagt, schön, dass du wieder da bist und wir reden irgendwann, sondern er hat im ersten Moment ihnen wirklich wieder Rechte gegeben. Obwohl er eigentlich alles verzockt hatte an Rechten, was er hatte. Ja, nun ist das Fest in vollem Gange und jetzt kommt so irgendwie, in meinen Augen sogar die verständliche Teil der Story, dass der ältere Sohn von der Arbeit heimkommt und sich schon wundert irgendwie, es ist Klamauk, es ist Tanz, es ist irgendwie, es liegt Bratenduft in der Luft. Was ist hier los? Was wird hier gefeiert? Hochzeit? Ich wüsste nicht, dass er hätte ja selber heiraten müssen quasi. War irgendwie unlogisch, was dort los ist. Und er fragt die Knechte, die dort so rumstehen, die Sklaven, die Angestellten, was ist los? Und die erzählen gleich Feuer und Flamme, Mensch, dein Bruder ist wieder da. Dein Vater hat sich so sehr gefreut, dass er alles möglich gemacht hat, dass es echt eine Party jetzt wird, vor Freude, dass dieser Sohn, dein Bruder wieder da ist. Ich glaube, wir hätten ähnlich reagiert, dass wir gesagt hätten, Nase gerümpft und na, was ist das jetzt? Ey, der hat unseren Familiennamen in Dreck gezogen, der hat das ganze Erbe, was er bekommen hat, hat er in einer kurzen Zeit irgendwie gegen die Wand gefahren und jetzt kommt er zurück und er kann ja von mir aus zurückkommen, aber warum wird da noch ein Fest gefeiert? Was gibt es da zu feiern irgendwie? Es reicht doch irgendwie, wenn er da ist und wenn er vielleicht noch ein bisschen mitarbeitet. Und der Vater merkt es irgendwie, dass der ein Problem damit hat, sieht es vielleicht schon, hat es wahrscheinlich auch schon geahnt, weil ganz dumm ist ja so ein Vater auch nicht. Und da geht auch nicht zu ihm hin und sagt irgendwie, ne Mensch, wie blöd stellst du dich an, sondern wir merken schon irgendwie, dass er vielleicht sogar ein Stück Verständnis für diesen Sohn hat. Und er sagt ihm so, was soll ich anderes tun? Was kann ich tun? Dein Bruder ist zurückgekehrt. Mein Sohn, den ich geliebt habe, der mir sicherlich das Herz gebrochen hat, wie er sich verhalten hat, irgendwie, dass er mit dem, was ich ihm geschenkt habe, was ich ihm anvertraut habe, irgendwie, dass es verprasst hat, den Namen irgendwie unserer Familie in den Dreck gezogen hat, der ist auch wieder da. Ich kann doch nichts anderes machen, wie fröhlich sein. Ich glaube irgendwie, dass das Gleichnis, da ist es ja quasi dann zu Ende, uns an zwei Lebenspunkten packen möchte. Auf der einen Seite geht es uns oftmals wie diesem jüngsten Sohn. Jeder von euch hat ein Erbe anvertraut bekommen. Jeder von euch hat Fähigkeiten von Gott bekommen. Also das ist, keiner kann jetzt von euch sagen, nee, bei Gott hat bei mir irgendwie drüber und weggesehen und hat mich vergessen. Jeder von euch hat was bekommen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, was von dem, was wir bekommen haben? Wir können ein Leben führen in Saus und Braus, wir können ein Leben führen, wo wirklich der Party irgendwie an erster Stelle steht, und wir können ein Leben führen, was irgendwie auf diesen Gott, auf diesen, der uns was geschenkt hat, der uns Gaben gegeben hat, ausgerichtet ist. Wir können uns damit entscheiden, das ist nicht irgendwie ein Fluch, der über uns liegt, dass Gott uns Gaben gibt und gute Sachen gibt, sondern wir können uns entscheiden, was wir mit diesen guten Sachen tun. Jeder Sänger irgendwie, der berühmt wird, kann sich entscheiden, ob er irgendwie Musik machen will, wo richtig Kohle dabei rumkommt, oder ob er zum Beispiel für Gott Musik machen möchte. Das ist doch da wird doch niemand hineingedrängt. Jeder Mensch, der irgendwie gut reden kann, kann zum Beispiel überlegen, Politiker zu werden oder Pfarrer zu werden. Das sind jetzt so Extrembeispiele, aber ihr mit euren Gaben könnt entscheiden, was ihr mit euren Gaben tut. Und die Frage ist, wir entscheiden uns manchmal nicht ganz praktisch irgendwie, nee, die Gabe, Gott, die will ich keinesfalls tun, sondern mit unserem Lebensstil. Und bei dem jüngeren Sohn war das ja genauso. Der ist nicht irgendwie weggegangen mit der Einstellung, so jetzt will ich das ganze Zeug verprassen, sondern da war wahrscheinlich von dieser Stadt, von diesem anderen Land so überwältigt und so in diesen Bann gezogen, dass er das getan hat, was dort viele Leute gemacht haben. Und so geht es uns doch auch ganz oft. Wir leben einfach das, was die Welt lebt, und werden Einheitsbrei. Und dort fangen wir irgendwie schon an, unsere Gaben, unser Erbe, was wir von Gott bekommen haben, zu verheizen, einfach nicht zu beachten. Wir treffen die Entscheidung für unser Leben und entscheiden uns manchmal für oder manchmal gegen Gott. Interessant ist aber wiederum, dass die Umkehr quasi dieses jüngeren Sohnes kommt ja in einem Moment irgendwie, wo er am Ende war. Also erstmal das Interessante ist, da saß nicht irgendwie dort bei den Schweinen, hat gesagt, Mensch, ich habe meinen Papa so lieb und das habe ich dann vor 2 Jahren verlassen und ich liebe den doch so und ich möchte wieder zurück zu dem. Sondern da hat eigentlich drüber nachgedacht, zurückzugehen, weil er einfach auf gut Deutsch mit dem Arsch an der Wand war. Also er hatte nichts mehr zu essen, da wäre verhungert. Da ist er seinem Vater zurückgegangen, weil er einfach wusste, dort ist was Gutes für mich. Nicht aus Liebe, nicht aus irgendwie Hingabe und aus Sehnsucht nach seinem Bruder oder irgendwas, sondern einfach, weil er am Ende war. Interessant und schön ist doch, dass es uns ja eigentlich genauso geht. Also ich glaube, keiner von euch, der irgendwie Entscheidungen in seinem Leben trifft und wieder zu Gott zurückkehrt, da macht es irgendwie aus der Motivation, dass er auf einmal so in sich spürt, Mensch, ich liebe doch diesen Gott und deswegen höre ich auf damit. Sondern wir kommen doch ganz oft an diese Stellen in unserem Leben, wo wir merken, Mensch, scheiße, mir geht's eigentlich dreckig hier. Ich habe irgendwie meine Arbeit, ist irgendwie leidet total drunter, dass ich irgendwie mich jeden Tag betrinke oder dass ich mein Geld sofort ausgebe. Meine Familie leidet darunter, meine Frau ist kurz davor, irgendwie wegzurennen, weil ich mich so beschissen verhalte. Dann fangen wir doch an umzukehren und dann fangen wir doch an zu überlegen. Und ähnlich ist es an dieser Geschichte. Und wie wahnsinnig toll ist es, dass wir zu einem Vater kommen, der dann nicht dort steht. Siehste, habe ich das doch gesagt, Mensch, wenn du so lebst, hast du nichts anderes zu erwarten. Sondern wir haben einen Vater, der uns entgegenrennt. Das ist schon eine Form von Güte und eine Form von Vergebung, die dort dieser Vater in diesem Gleichnis lebt, die ist fantastisch. Also die ist nicht irgendwie nachmachbar. Jeder von uns hätte reagiert und hätte vielleicht, wenn du jetzt der Vater wärst oder die Mutter, eher der Vater, und der Sohn quasi zurückkommt, hätte gesagt, na gut, pass auf, ich gebe dir eine Chance. Du hütest auch erstmal nur die Schweine oder die Kühe und wir gucken, erstmal kleine Brötchen backen, erstmal gucken, ob du wirklich begriffen hast, was du falsch gemacht hast. So würden wir ja uns verhalten, oder? Wenn jetzt irgendwie der Paul, also mein Kleinster quasi, mal irgendwann Mist macht, dann dauert es vielleicht auch manchmal ein Stück irgendwie, dass man ihm wieder vertraut, dass er das wirklich gut kann und dass er das diesmal das nächste Mal anders macht. Aber dieser Vater ist überhaupt nicht so. 100% Vertrauen ab dem ersten Moment. Und wenn du zu Gott umkehrst und wenn du merkst irgendwie, Mensch, mein Leben läuft gerade in eine Bahn, wo ich das Erbe verzocke, wo ich diese Gaben verzocke und wo ich nicht so lebe, wie Gott sich das vorstellt, dann kannst du umkehren und Gott gibt dir nicht irgendwie erstmal nur wieder 1% von der Gabe und von dem allen, sondern 100%. Und du kannst an der Stelle weitermachen, wo du damals falsch abgebogen bist. Mir ist es irgendwie ja wichtig geworden, dass das Gleichnis, ich weiß, dass es bekannt ist und trotzdem ist es irgendwie ein Gleichnis, an dem wir nicht vorbeikommen, weil das betrifft und es sagt so viel über Himmel und so viel über Gott aus und so viel über unser Leben, dass man dort eigentlich Tage sich damit beschäftigen kann und wirklich unser Leben mal so vor unserem inneren Auge quasi Revue passieren lassen kann. Und ich wünsche mir für mich immer, wenn ich so eine Predigt vorbereite, dann spricht die aber mich genauso an wie euch, weil keiner ist irgendwie perfekt und mir geht es ähnlich. Ja, dass ich in meinem Leben einfach wirklich an die Punkte komme, wo ich erkenne, dass ich falsch abgebogen bin und dass ich das gerade alles so verzocke. Dass ich irgendwann genauso diesen Moment habe, wie dieser Sohn, der bei den Schweinen sitzt und sagt, Mensch, ich habe Mist gemacht. Genau. Das war quasi unser Gleichnis Teil 3, glaube ich. Ja. Eins kommt noch. Dann ist, glaube ich, erstmal wieder Gleichnispause. Die Gleichnisse sind fantastisch. Also ich habe da noch mehr jetzt sogar schon gelesen. Ihr könnt da echt mal die Bibel danach durchschwelgen. Es ist krass, was Gott durch Gleichnisse zu uns sagt und wie durchdacht diese Dinge sind. Wichtig ist halt immer, sich wirklich in diese Zeit hineinzubegeben, wo das Gleichnis spielt, weil dann können wir es auch richtig verstehen. Jesus hat es damals zu den Menschen gesagt und heute wird er es wahrscheinlich anders formulieren, damit wir es 100% verstehen. Okay, ich möchte noch beten und dann steigen wir wieder in unseren Lobpreis ein. Gott, ich danke dir dafür, dass du so ein gütiger Gott bist und dass wir Mist machen können und dass wir umkehren können. Ich danke dir, dass du mit Vertrauen auf uns wartest und dass du nicht mit Vorwurf irgendwie vor uns stehst und deinen Zeigefinger hebst, sondern dass du ihn festfeiern möchtest, wenn wir umkehren. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns das immer wieder an verschiedenen Stellen unseres Lebens offenbar machst, wenn wir irgendwie falsch abgebogen sind, Herr. Und danke, dass wir dann einfach wirklich nur diese klitzekleine Entscheidung treffen müssen, einfach unseren Kopf ein Stück zu senken und zu sagen, Gott, ich habe Mist gemacht und ich möchte es nicht mehr machen. Und Herr, du siehst, dass es uns ganz oft vielleicht sogar so geht, dass wir so ein älterer Bruder sind, der irgendwie das sieht, irgendwie wie Menschen wieder zurückkommen und wie Menschen wieder in deine Arme geschlossen werden und dass unser Herz von Neid, unser Herz von Unverständnis erfüllt ist, weil wir deine Güte und deine Herrlichkeit und deine Vergebungsbereitschaft einfach nicht verstehen können. Mach unser Herz da wieder weicher, dass wir wirklich unseren Nächsten lieben können und dass wir genauso mitfeiern können. Herr, mach uns nicht zu einem Sohn, der vor der Tür wartet und irgendwie ja, bockig ist auf seinen Vater, sondern Herr, wir wollen mit an diesem Tisch sitzen und wollen mit dieses Mastkalb essen und wollen uns darüber freuen, wenn uns vielleicht auch Menschen irgendwie überholen in Punkten, wo wir gedacht haben, irgendwie wir sind gerade die Checker und wir sind gerade die, die da irgendwie die Besten drin sind. Herr, mach du unser Herz einfach immer wieder anders und mach es immer wieder weich, wenn wir einfach unsere menschlichen Maßstäbe oben ranlegen. Und Herr, ich wünsche mir, dass wir die Gleichnisse der Bibel verstehen, weil die, glaube ich, so viel Aussage für uns haben und so viel Liebe von dir da drin steckt und so viel Erkenntnis irgendwie vom Reich Gottes. Hilf uns, dass es wirklich, dass es verständlich wird in uns, Herr. Amen.
Ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich hatte jetzt so einen Eindruck, oder das betrifft mich ja persönlich. Wir können auch in die Rolle von einem Vater kommen. dass wir von Menschen verlassen waren, die mir absolut lieb haben, was wir manchmal gar nicht verstehen. Ich bin gerade in so einer Situation, weil meine Familie hat mich verlassen, weil ich einen Weg mit Jesus gegangen bin. Und für solche Situationen möchte ich euch einfach ganz viel Mut machen, dass ihr wirklich vergeben könnt und dass ihr auch im Gebet für die Menschen da seid und dass ihr vergeben könnt und wenn sie zurückkommen, dass ihr sie einfach in die Arme nehmt. Also ich fühle mich in der Rolle von einem Vater im Moment und wenn meine Familie zurückkommt, wofür ich bete, dann machen wir auch fest. Das wollte ich einfach so sagen.
Also ich hatte mehr eine Sohn-Perspektive, Eindruck. Ich glaube oder ich hatte den Eindruck, dass wir manchmal als Söhne und Töchter mit unserem anvertrauten Erbe dann versuchen, was für Gott zu machen. Und was für Gott machen, ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Macht's mit Gott und nicht für Gott. Weil Gott oder auch der Vater in der Geschichte kommt nicht und fragt, ach, wo hast du denn das Geld und keine Ahnung, sondern der kommt und nimmt seinen Sohn in die Arme. Und Jesus kommt zu dir und fragt dich, liebst du mich? Das ist seine erste Frage und nicht, hast du heute schon, weiß ich nicht, 5 Leute auf der Straße angesprochen, ob sie schon mal von Jesus gehört haben oder was weiß ich. Nee, Jesus kommt zu dir und fragt dich als erstes, liebst du mich? Und das ist das, ja, worauf wir unseren Fokus legen sollten, auf die Beziehung. Und wir sollten aufhören, Dinge für Jesus, für Gott zu tun und anfangen, die Dinge mit Gott zu tun, effektiv in einer, ja, in einer Beziehung, in seiner Nähe.
Ich hatte auch kürzlich mal einen Eindruck, der mir einfach ganz krass Gottes Liebe gezeigt hat. Das ist ein bisschen emotional. Es ging um einen Freund von mir, der sich das Leben genommen hat, der ein absolut krasser Christ war, der mir mega das Vorbild war. Und ich konnte es einfach nie verstehen, ich konnte es nie checken. Und ich wusste auch nicht, ist der jetzt im Himmel, was ist jetzt Sache? Und ich glaube, ich war auch ziemlich verletzt, weil ich auch nicht gecheckt habe, wieso er das gemacht hat. Und kürzlich habe ich einfach nur ganz kurz praktisch in den Himmel schauen dürfen, wie Gott da stand, als er dort angekommen ist und nicht irgendwie gesagt hat, was hast du nur deiner Familie, deinen Freunden angetan, sondern wie Gott einfach voller Liebe ihn anschaut, ihn in die Arme nimmt und ihn fragt, Junge, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Aber nicht vorwurfsvoll, sondern einfach voller Liebe. So, ich hatte noch so viel mit dir vor, aber jetzt darfst du meine Gegenwart genießen. Und es hat mir so viel über Gott, über Gottes Liebe gezeigt, dass selbst wenn wir es völlig verkacken, selbst wenn wir völlig, was weiß ich, es einfach unser Leben total an die Wand fahren, Gott steht immer mit den offenen Armen und sagt uns zwar, ja, was hast du dir dabei gedacht? Aber nicht vorwurfsvoll, sondern voller Liebe, weil er weiß, dass er was viel Besseres für uns vorhat.